Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Otto Friedrich Wilhelm Ludwig von Wittelsbach oder auch einfach Ludwig II., König von Bayern. Am 25. August 1845 erblickte er das Licht der Welt, zur Freude der glücklichen Mutter Marie von Preußen und ihres Mannes, des Kronprinzen Maximilian. Schon mit 18 bestieg Ludwig II. Dann den Thron, wuchs in Schloss Hohenschwangau auf und baute später selber Schlösser, die auch heute noch an ihn erinnern. Der Märchenkönig wird er auch genannt, der auch als Sonderling galt und Zeit seines Herrschens nicht wirklich beliebt war bei seinen Untertanen. Der Mythos, der sich heute um ihn rankt, der entstand eigentlich erst nach seinem Tod. Der Psychotherapeut Sepp Schleicher forscht dem Märchenkönig seit 40 Jahren hinterher. Außerdem befinden sich viele Stücke in seinem Besitz, die einst Ludwig II. Gehörten. Guten Tag, Herr Schleicher.
Ja, hallo.
Wie feiern Sie denn den heutigen Tag?
Ja, eigentlich wollte ich den Tag feiern, indem wir auf dem Schachen gewesen wären mit unserem Pferden. Da ist eine der Berghütten König Ludwig II. Das wissen ja viele Menschen, ne, dass er besonders gern sich auf Berghütten, also ganz einfachen Hütten, aufgehalten hat. In den Schlössern war er eigentlich die wenigste Zeit.
Der Mann spielt also wirklich so eine große Rolle in Ihrem Leben, dass Sie auch diesen Tag nicht vergessen.
So ist es. Naja, ist jetzt auch der 175. Geburtstag, ist natürlich schon besonders. Mhm. Das ist jetzt leider wegen Corona ins Wasser gefallen. Ja, und jetzt begehen wir es eben zu Hause.
Der König hat ja nicht nur das weltberühmte Neuschwanstein bauen lassen, sondern auch zum Beispiel die Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof. Dort fing Ihre Begeisterung an. Erzählen Sie mal.
Naja, schon als kleiner Junge, ich glaube in der 2. Klasse Volksschule, haben wir eben Linderhof besucht. Und ich war fasziniert von diesem Gesamtkunstwerk, was der König da geschaffen hat. Ist ja nicht nur das Schloss und der Park, sondern die ganze Landschaft drumherum, wie das eingebettet ist. Und mit wie viel Liebe, der Ludwig hat ja wirklich in jedem Detail dieses Schloss selbst geschaffen. Das ist ja sein ganz eigenständiges Werk, wo die Künstler ihn genau begleiten mussten und genau seine Vorstellungen erfüllen mussten.
Und dadurch, dass Sie sozusagen seinen Stil gutiert haben, dass Ihnen das Ambiente gefiel, haben Sie sich dann auch mehr mit dem König angefangen zu beschäftigen?
Genau, dann hat es angefangen, immer mehr mich damit zu beschäftigen und ich war immer tiefer fasziniert. Und jetzt als Psychotherapeut ist es für mich nochmal viel interessanter, weil er ja ganz besondere Fähigkeiten hatte. Er war ein großer Umweltschützer für seine Zeit, völlig ungewöhnlich. Er war ein Pazifist vom Feinsten. Er war ein großer Meditierer. Er war ja auf diesen Berghütten vor allem, um in der Stille auf irgendwelchen Berggipfeln zu sitzen und die Wolken vorbeiziehen zu sehen. Ja, und er konnte vor allem sein Leben sehr zelebrieren und konnte gut mit sich allein sein, auch was ich auch für heutige Menschen ein großes Ziel finde.
Weshalb er in der damaligen Zeit auch oft als Sonderling galt, unter anderem.
So ist es ja, aber das ist ja immer aus dem Auge des Betrachters. Man muss natürlich eine gewisse Kenntnis haben von dem Hintergrund des Königs, was für großartiges Wissen der Mann hatte, um ihn auch nachvollziehen zu können. Und die meisten Urteile über den König sagen mehr über die Menschen, die das Urteil abgeben, aus, als über den König tatsächlich.
So wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, müsste er eigentlich politisch-geschichtlich eine größere Bedeutung haben, als er aber hatte. Dennoch sind viele Menschen weltweit nach wie vor begeistert. Aber ich habe es gesagt, es begann auch der Mythos erst so ein bisschen nach seinem Tod. Was würden Sie sagen, was macht auch heute noch die Faszination aus?
Naja, ich glaube, er spricht die Sehnsucht der Seele vom modernen Menschen unbedingt an, dass er eben ein sehr erfülltes, zelebriertes Leben gelebt hat, dass er die Natur sehr verehrt hat, dass er unglaubliche Kunst geschaffen hat, die ja ikonografisch für ganz Bayern dasteht. Er hat ja wirkliche mystische Welten in den Schlössern geschaffen, die heute Menschen noch ansprechen. Und wenn man ein bisschen tiefer die Möglichkeit hätte, in diese Spiegelwelt, in diese Märchenwelt einzutauchen, würde uns die auch sehr zur Kontemplation anregen. Nur in diesen Führungen ist es natürlich meistens nicht so möglich.
Sie sind Psychotherapeut. Geistlich umnachtet war der Grund für seine Absetzung damals.
Ist ein Skandal, sondersgleichen, ne, von einem Psychiater, der den König niemals gesehen hat, geschweige denn untersucht hat, der einfach ein Gefälligkeitsgutachten abgegeben hat. Ich hatte eben das große Glück in meiner Sammlung jetzt den Nachlass von seinem Leibarzt Dr. Schleiß von Löwenfeld zu haben. Und der hat den König sein ganzes Leben lang begleitet, hat in den Schlössern mit dem König gewohnt. Und der hat immer bezeugt, dass er nie, aber niemals ein Anzeichen von Geisteskrankheit an dem König erlebt hat. Und das finde ich sehr bedeutend.
Wie kommen Sie eigentlich an all Ihre Sammlerstücke? Ich habe ja gesagt, Sie forschen ihm hinterher. Reisen Sie auch quasi den Devotionalien hinterher?
So ist es. Und ich habe natürlich ein großes Netz von Bekannten und Freunden, die mir dann Tipps geben, wenn irgendwo was auftaucht. Dann bin ich natürlich bekannt bei alten Sammlern und alten Historikern, die dann irgendwann sterben und mir dann ihren Nachlass hinterlassen. Und so wächst diese Sammlung ins Gigantische. Mittlerweile sind es etwas über 1500 Stücke, die persönliche Stücke vom König sind oder Schriftstücke.
Auf was sind Sie da besonders stolz?
Naja, also wie gesagt, historisch jetzt besonders interessant ist eben dieser Nachlass von seinem Leibarzt, der eben auch ein völlig neues Licht auf den Tod vom König wirft. Das finde ich auch ein Skandal, dass mittlerweile ja so viele Indizien und Zeugen gibt, die bezeugen, dass der König erschossen worden ist. Und es wäre längst überfällig, dass man jetzt einfach mal den Sarkophag des Königs durchleuchtet. Man bräuchte den ja noch nicht einmal öffnen, um endlich die wahre Todesursache festzustellen. Und ich bin überzeugt, man würde zwei Schusswunden finden, die den König getötet haben.
Was haben Sie denn für Notizen dazu?
Ja, der Dr. Schleiß von Löwenfeld, der behauptet, dass er direkt beim Geschehen dabei war. Er hat die Schüsse gehört. Er war als erster am Ort. Er hat seinen Freund dabei gehabt, den Professor Hermann Kaulbach, einen ganz berühmten Maler, der damals sehr en vogue war. Und der hat noch von dem toten König eine Skizze angefertigt, die auch in dem Buch von Professor Wichmann abgebildet ist, wo man eben den toten König sieht, wie er beweint wird von dem Leibarzt Dr. Schleiß von Löwenfeld. Ja, und dann beschreibt er in seinem Tagebuch, dass die Spuren im See nirgends zusammengeführt haben. Da heißt es ja immer, der König hätte den Dr. Gutten ertränkt. Aber er sagt, er hat nirgends gesehen, dass die Spuren zusammenführen. Es war also überhaupt kein Kampf möglich. Außerdem die Verletzungen im Gesicht des Königs, die angeblich von dem Kampf herrühren, weiß er, dass er da den König schon Tage vorher behandelt hat, weil ihm ein Bettladendeckel auf den Kopf gefallen war. Und so sind da also viele Details, die ein völlig, völlig neues Licht auf diese ganzen Umstände werfen.
Sagt der Sammler und Psychotherapeut Sepp Schleicher. Ich danke Ihnen.
Ja, sehr gerne.